Während der Hochstand der Protestierenden hören Sie Stärken und
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 40. Es liegt in unseren Händen. Von Tobias Schmitz aus Stern Nummer 43 vom 15.10.2020. Gelesen von Günther Schossböck. Die Zahl der Corona-Fälle steigt. Gleichzeitig werden die Tage dunkler und kälter. Wie können wir uns innerlich stärken für diesen besonderen Herbst? Es war einmal eine Feldmaus. Sie saß den lieben langen Sommer nur rum. Während ihre Artgenossen fleißig Wintervorräte anlegten, tat die Maus nichts. Dachten die anderen zumindest. Aber das scheinbar unbeteiligte Tier bereitete sich auf seine Art auf die dunkle Jahreszeit vor. Es sammelte Farben, Worte, Sonnenstrahlen. Und als die Tage finster und kalt wurden und alle Vorräte aufgefressen waren, erzählte die Feldmaus ihren Freunden von ihren inneren Schätzen. So brachte sie die ganze Kolonie durch den Winter. Die kleine Maus heißt Frederick, erdacht vom amerikanischen Autor, Grafiker und Maler Leo Leoni, begeistert die Geschichte seit 1967 immer neue Generationen von Kindern und Erwachsenen. Eine mögliche Lesart: Wer sich innerlich stärkt, kann in schlechten Zeiten davon zehren. Auch für uns ist der Sommer vorbei. Und viele Menschen schauen sorgenvoll auf die kommenden Monate. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt rapide. Das Robert-Koch-Institut warnt vor einer neuerlichen, unkontrollierten Verbreitung des Virus. Ganz Berlin gilt, wie auch andere Landesteile, als Risikogebiet. 53% der Deutschen haben einer aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP zufolge große oder sehr große Sorge vor den Folgen einer Ansteckung. In der kommenden Zeit, in der wir uns vor allem drinnen aufhalten werden, dürften sich diese Ängste kaum verringern. Und es ist ja nicht nur die Pandemie selbst, die uns belastet. Deutschland befindet sich durch Corona tief in der Rezession. Damit einhergehen Rekordneuverschuldung, Kurzarbeit, Unternehmenspleiten, Privatinsolvenzen. Von der Weltpolitik, von Trump, Klima- und Flüchtlingskrise gar nicht zu reden. So viele Unwägbarkeiten, so viel Ungewissheit versetzen unsere Psyche in einen permanenten Ausnahmezustand. Stresssignale, evolutionär entwickelt, um uns aus Gefahrensituationen zu retten, lähmen uns plötzlich. Die Corona-Krise wirkt wie eine Bedrohung in Zeitlupe. Flucht oder Kampf? Beides unmöglich. Stattdessen schwächt der Stress unser Immunsystem, auf das wir doch gerade jetzt so sehr zählen. Wir brauchen also schnell wirksame Ideen, um innerlich gestärkt durch Herbst und Winter zu kommen. Die gute Nachricht? Es gibt sie bereits. Werkzeuge, die unserer Psyche nachweislich dabei helfen, besser mit Stress umzugehen. Wir müssen uns nur auf sie einlassen und offen sein für Strategien, die wir im vergangenen Herbst vielleicht noch belächelt hätten. Eine dieser Strategien ist das Training der eigenen Resilienz. Gemeint ist die Fähigkeit, nach seelischen Belastungen wieder zügig ein geistiges und emotionales Gleichgewicht zu erreichen. Leider fällt Resilienz weder vom Himmel, noch lässt sie sich via Amazon Prime nach Hause liefern. Die meisten Menschen müssen innere Widerstandsfähigkeit üben. Das ist wie mit dem Fitnessstudio, sagt Michelle Wesser, Professorin am Mainzer Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Manche Menschen bauen da ganz schnell neue Muskeln auf und müssen deshalb weniger Gewichte stemmen. Bei anderen dauert es etwas länger. Wie unterschiedlich Menschen mit psychischen Belastungen umgehen, lässt sich einerseits durch genetische Veranlagung erklären. Wie deutlich ist im Gehirn die neuronale Aktivität in unserem Angstzentrum, der Amygdala, ausgeprägt? Wie schnell lässt sich diese wieder beruhigen? Wie stark reagiert das Hirn mit der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol? Und wie zügig reguliert sich auch dieser Hormonspiegel wieder? Andererseits, so glauben Wissenschaftler, sind frühkindliche Erfahrungen an der Fähigkeit zur Resilienz beteiligt. Sichere Bindung, also Beziehungen, die uns Nähe und Geborgenheit vermitteln, dürften einen wichtigen Einfluss auf den späteren Umgang mit Unsicherheit haben. Beide Faktoren sind wichtig. Aber grundsätzlich kann jeder Mensch seine Resilienz trainieren, sagt Wesser. Doch wie funktioniert das genau? Resiliente Menschen können flexibel auf Stressoren reagieren. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Strategien einzusetzen, um sich zu beruhigen. Ihre Psyche bedient sich gewissermaßen aus einem Werkzeugkoffer an Optionen. Eines dieser Werkzeuge? Der bewusste Umgang mit Nähe und Distanz. Heißt konkret, ich muss mir einerseits selbst nahe sein, mich fragen, wie geht es mir eigentlich? Was fühle ich gerade genau? Und ich muss andererseits Distanz finden zu belastenden Gedanken. Das funktioniert nur, indem man sich selbst auf die Schliche kommt und versucht, aus angstmachenden Gedankenautomatismen auszusteigen und den Blick ins Positive zu richten. Das ist nicht leicht, besonders für diejenigen nicht, deren Gehirn durch genetische Faktoren und negative Erfahrungen über ein besonders aktives Cortisolsystem verfügt. Dadurch kommt es zu einer Überaktivität bestimmter Hirnbereiche, mit denen man sich auf die negativen Gefühle fokussiert. Was kann ich tun? Ich kann versuchen, meine Gefühle genauer wahrzunehmen und dann neu zu bewerten. Was fühle ich? Unbehagen? Was ist dieses Unbehagen? Angst? Wovor? Was klammere ich damit aus? Denn die Angst schränkt mein Blickfeld ein. Wie sähe ein geborener Optimist meine Lage? Was fiele ihm auf? Es gibt ja auch Dinge, die in diesen Wochen gut sind. Vielleicht bemerke ich durch Corona, was wirklich zählt. Vielleicht rücken Freunde und Familie enger zusammen. Vielleicht ergeben sich neue berufliche Perspektiven. Stichwort Homeoffice. Was folgt aus diesen positiven Gedanken für mein Leben? Neue gedankliche Pfade zu betreten, das kann uns kein Virologe, kein Robert-Koch-Institut und kein Gesundheitsminister abnehmen. Die Auseinandersetzung mit uns selbst ist oft anstrengend, gerade wenn der Geist wie verstopft zu sein scheint von Befürchtungen. Nils Spitzer, psychologischer Psychotherapeut und Buchautor mit eigener Praxis in Gladbeck, geht deshalb noch weiter. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Unsicherheit auf unsere Psyche und ist sich sicher, dass eine positivere Grundhaltung nicht im Kopf allein entstehen kann. Man müsse sie sich durch bewusstes Handeln und die daraus resultierenden Erfahrungen Stück für Stück erarbeiten. Die Kernsorge von Unsicherheit ist immer, es wird etwas Schlimmes passieren und damit werde ich nicht fertig. Das lässt sich rein rational nicht entkräften, sagt Spitzer. Wer aber immer wieder konkrete Erfahrungen mit der Bewältigung von Unsicherheit macht, wird auch mit neuen, unklaren Situationen besser klarkommen. Ich rate meinen Klienten deshalb, suchen Sie Mikroabenteuer, durchbrechen Sie erlernte Gewohnheiten, essen Sie ein Gericht, das Sie noch nie gegessen haben, kaufen Sie in einem fremden Supermarkt ein, gehen Sie ohne Ziel mit einem Würfel in der Hand durch die Stadt. An jeder Abzweigung würfeln Sie, ob Sie nach links oder rechts gehen sollen. Ich kann bei alledem lernen, Unsicherheit muss mich nicht bedrohen. Zusätzlich hilft eine stärkere Verankerung im Hier und Jetzt. Zum Beispiel durch Meditation. Die Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen, die seit Jahrhunderten in vielen Kulturen praktiziert werden, können nachweislich dabei helfen, die Angst vor der ungewissen Zukunft zu bändigen und Katastrophenszenarien weniger Macht zu geben. Längst haben Studien bewiesen, dass regelmäßige Meditationspraxis tatsächlich Veränderungen im Gehirn hervorrufen kann. Durch die Übungen wird die Stresshormonausschüttung im Gehirn vermindert. Insgesamt kommt es zu einer besseren Selbstwahrnehmung und Aufmerksamkeitsregulation. Die Aktivität der Amygdala, unseres Angstzentrums, wird dadurch gedämpft. Was kann ich tun? Ich kann ein Anfang. Morgens nicht sofort zum Handy greifen und Nachrichten checken. Ich kann nach dem Aufwachen 5-mal tief durchatmen. Und später vielleicht mit 5 Minuten Sitzmeditation beginnen. Ich sitze in aufrechter Haltung, mit geschlossenen Augen in Stille und konzentriere mich auf meinen Atem. Alle Gedanken, die nach wenigen Sekunden automatisch kommen, lasse ich freundlich weiterziehen. Gedanken kommen und gehen. Ich kehre immer wieder zum Atem zurück. Die Meditation schafft damit das, was wir in unserem Angsttunnel oft vergessen. Nicht jeder Gedanke, der uns kommt, muss zwangsläufig bearbeitet werden. Man darf Gedanken auch einfach mal weiterziehen lassen. Auf diese Weise entsteht ein Abstand zu destruktiven Befürchtungen. Wir drücken beim Meditieren innerlich die Pausentaste, wie es der britische Psychologe Peter Fonagy genannt hat. Das hilft dabei, auf Stressoren dauerhaft anders zu reagieren. Der Autopilot, mit dem wir sonst ungebremst durchs Leben rasen, wird abgestellt. Wir nehmen das Steuer wieder selbst in die Hand. Allein dadurch werden emotionale Ausbrüche von Angst oder Wut beherrschbarer und eine angemessenere Reaktion wahrscheinlicher. Was kann ich tun? Ich kann meine Wahrnehmung schulen für das Gute und Schöne im Leben. Ich sammle ein paar kleine Kieselsteine und stecke sie morgens in die linke Hosentasche. Bemerke ich Momente der Freude, Neugierde, Begeisterung, Hoffnung, wandert ein Steinchen von der linken in die rechte Hosentasche. Abends betrachte ich für ein paar Minuten die Steinchen, die sich dort angesammelt haben. Was war gut? Und warum? Auch durch diese kleine Übung kommen wir von der passiven Sorge ins Handeln. Und das tut uns gut. Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig, untersucht seit einiger Zeit, wie sich bestimmte Strategien des Umgangs mit der Corona-Krise auf die Lebenszufriedenheit auswirken. Sein Fazit: Entscheidend ist, ob man die Krise passiv als Bedrohung oder aktiv als Herausforderung betrachtet. Immer da, wo Menschen aktiv etwas für sich taten, ging es ihnen besser, sagt der Wissenschaftler. Das könne ganz simpel ein Spaziergang sein oder ein Treffen mit Freunden. Wir verfügen alle über mehr Ressourcen, als wir denken. Es lohnt sich, wenn wir uns für die kommenden Monate eine individuelle Marschroute durch die Pandemie erarbeiten. Dabei ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Die Pflege sozialer Kontakte und ein positiver Blick auf die Krise sind hilfreiche Bewältigungsstrategien gegen Angst und Sorgen. Verdrängung führe, so Zacher, dagegen zu keiner Verbesserung des Wohlbefindens. Netflix-Orgien, Hardcore-Online-Shopping oder der häufigere Griff zum Alkohol. All diese kleinen Strategien also, auf die viele von uns während der Corona-Krise instinktiv zurückgegriffen haben, sind meist nur kurzfristig hilfreich. Natürlich kann auch pure Ablenkung hin und wieder wunderbar entlastend wirken. Dauerhaft aber führt sie nicht zu einem anderen Blick auf die Welt mit unseren ureigenen Zweifeln und Sorgen? Stattdessen hilft sie bei der Verdrängung unserer wahren Gefühle. Und das wäre dann das Gegenteil von Akzeptanz. Aber gerade im Annehmen des Ist-Zustandes liegt ein weiterer Schlüssel für einen neuen Umgang mit Corona. Ich kann die Pandemie nicht beenden, sagt der Berliner Psychologe und Journalist René Träder, der gerade ein lesenswertes Buch zum Thema Resilienz und Achtsamkeit veröffentlicht hat. Für mich ist es wichtig, nicht in die Opferrolle zu kommen. Hilfreicher ist es, die Verantwortung für mich selbst in der Krise zu erkennen. Ich kann an vielen kleinen Stellschrauben für mein geistiges und körperliches Wohlergehen und für ein gutes Miteinander drehen. Ich kann autonom etwas für mein Leben tun. Was kann ich tun? Ich kann Akzeptanz üben, mich nicht daran abarbeiten, was außerhalb meines Einflussbereiches liegt. Ganz im Sinne eines Gebets des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn Träder mit Menschen spricht, die sich mit diffusen Ängsten vor den kommenden Monaten sorgen, fragt er deshalb immer nach dem Konkreten. Worin besteht die Sorge genau? Und welche Gefühle stecken hinter den Sorgen? Viele Erwachsene können zunächst nur sagen, dass sie sich gut oder schlecht fühlen, hat Träder beobachtet. Er bohrt deshalb nach. Was heißt gut und was schlecht? Fühlen sie sich ängstlich, hilflos, wütend, einsam? Emotionen haben zwei Funktionen. Sie weisen uns auf etwas hin. Sie haben also eine Botschaft an uns. Und sie geben uns Energie zum Handeln, so dass wir aktiv werden können. Erlauben oder trauen wir uns nicht, genau in uns hineinzuspüren, berauben wir uns Möglichkeiten, besser mit Negativem umzugehen. Die Tipps, die er seinen Klienten dann mit auf den Weg gibt, wirken zunächst abstrakt, können bei konkreter Umsetzung aber sofort Großes bewirken. Akzeptieren Sie Ihre Gefühle und nehmen Sie sie ernst. Versuchen Sie, weniger hart über sich selbst zu urteilen. Seien Sie ebenso liebevoll zu sich selbst wie zu anderen. Gerade Letzteres ist oft am schwierigsten umzusetzen. Was kann ich tun? Ich kann, ein Anfang, auf guten Schlaf achten. Und auf gute Ernährung. Ich kann mich auch fragen, warum ich esse, was ich esse. Die Vorliebe für Süßes und Fettiges in Krisenzeiten hat übrigens auch alte evolutionäre Wurzeln. Fett und Zucker gaben Energie für den Kampf. Aber muss ich wirklich kämpfen? Kann ich nicht stattdessen etwas finden, das mich begeistert und fordert? Dann komme ich vielleicht in einen Flow, der mich stärkt. Was könnte das sein? Warum nicht mal wieder eine Stunde lang konzentriert Musik hören? Igor Levitsch spielt die Partiten von Johann Sebastian Bach, Lisa Smirnova die 8 großen Suiten von Georg Friedrich Händel, oder Ulf Wakenius versüßt mein Leben mit dem Taste of Honey und Kompositionen von Paul McCartney. Ein kurzer Blick in den Werkzeugkasten. Da könnten in den kommenden Wochen Meditationsübungen liegen, Akzeptanz, eine etwas andere Ernährung, besserer Schlaf, regelmäßige körperliche Bewegung, vielleicht Begeisterung für eine wiederentdeckte Leidenschaft, Bücher und Musik. Fehlt noch Humor. Zahlreiche Studien weltweit weisen darauf hin, wie heilsam es in der Krise sei, immer wieder herzhaft zu lachen, denn Lachen reduziert die Stresshormone, Cortisol und Adrenalin, und steigert die Ausschüttung körpereigener Endorphine. Gemeinsames Lachen verbindet und schafft Nähe und gleichzeitig Abstand zur vermeintlichen Bedrohung. Das alles sind keine Großtaten, aber auch viele kleine Schritte führen zum Ziel. Corinna Bergmann hat das am eigenen Leib erfahren und an der eigenen Seele. Vor einigen Jahren hatte die 49-jährige Projektmanagerin aus Essen starke Rückenschmerzen. Weder Orthopäde noch Neurologe fanden körperliche Auffälligkeiten. Irgendwann streikte auch ihre Psyche. Chronischer Stress war die Ursache. Bergmann wollte sich nicht mit Schmerzmitteln und Psychopharmaka vollstopfen. Stattdessen ging sie für 2 Wochen in die Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Die Ärzte dort verordneten ihr eine Ernährungsumstellung, Physiotherapie, Akupunktur, Meditationseinheiten, Yoga und Bewegungstraining. Damit begann für Bergmann eine erstaunliche Verwandlung. Früher wollte ich von Meditation nichts wissen. Heute denke ich, sie gehört zu einer ganzen Reihe von Techniken und Ideen, mit denen ich meinen Alltag besser bewältigen kann. Gustav Dobos ist Internist und leitet die Klinik, in der Bergmann in Behandlung war. Der 65-Jährige ist überzeugt, dass Stress und seine Symptome nur ganzheitlich gelöst werden und Methoden aus der Naturheilkunde unsere Psyche für Krisen stabilisieren können. Selbst bei der Behandlung leichter und mittelschwerer depressiver Beschwerden lassen sich mit Erfolg herkömmliche Medikamente wie die häufig verschriebenen SSRI-Hämmer durch naturheilkundliche Strategien ergänzen oder ersetzen. Für sein neues Buch »Die gestresste Seele« hat Dobos zusammen mit seinem Therapeuten- und Wissenschaftlerteam auf Basis der Behandlung von rund 40.000 Patienten ein 8-Wochen-Programm entwickelt, das viele bewährte Ansätze vereinigt. Feste Säulen sind eine ausgewogene mediterrane Ernährung, ausreichend Bewegung und Entspannungsübungen. Ein Weg, der Zeit braucht. Die Fähigkeit, resilient auf die Widrigkeiten des Lebens zu reagieren, kam auch bei Corinna Bergmann nicht über Nacht. Anfangs brauchte ich Selbstdisziplin. Aber nach einiger Zeit merkte ich, wie aus dem Üben eine Art Gewohnheit wurde, und mit dieser Gewohnheit entstand ein neues Lebensgefühl. Was kann ich tun? Ich kann täglich spazieren gehen oder Radfahren. Ich kann mit Yoga oder Qigong beginnen. Ich komme in Bewegung. Die gemütsaufhellenden Effekte sind durch viele Studien belegt. Und Yoga dämpft einer Metastudie zufolge depressive Symptome besser als die meist medikamentöse Standardbehandlung. Je häufiger geübt wird, desto größer der Effekt auf die Psyche. An die Feuerprobe für die Wirksamkeit all der kleinen Schritte erinnert sich Corinna Bergmann noch genau. Sie sollte in den USA einen Vortrag vor 200 Leuten halten. Vor der Therapie wäre das für sie der blanke Horror gewesen. Doch nun konnte sie das Erlernte umsetzen. Ich atmete tief in den Bauch und ruhte viel stärker in mir. Die Angst war weg. Das war ein großartiger Moment. Ich spürte, ich habe mein Leben wieder im Griff. Ich bin selbstwirksam. Und das auf lange Sicht. Bis heute weiß Bergmann ziemlich genau, was sie braucht, um seelisch stabil zu bleiben. Bewegung, Freunde, Ruhe, Yoga und gesunde, fleischarme Ernährung. Natürlich stressen mich Corona und die Ungewissheit, sagt sie, aber ich fühle mich besser gewappnet für die kommenden Monate. Die emotionalen Ausschläge sind weniger heftig als früher. Ich reagiere nicht mehr wie auf Autopilot. Ich kann meine Gedanken und Ängste wieder einfangen und mich selbst beruhigen. Dafür bin ich ungeheuer dankbar. Davon wiederum können wir lernen. Begreifen wir die Corona-Krise als ein trojanisches Pferd, in dem sich all unsere unbearbeiteten Gefühle, Ängste, Konflikte verbergen, dann verliert die Krise selbst ein wenig von ihrem Schrecken. Wenn wir aktiv werden, uns unseren Gefühlen stellen und mit anderen darüber sprechen, kann uns das verbinden und stärken. Der Herbst ist da. Der Winter rückt näher. Denken wir an Frederik, die Feldmaus, und fangen an zu sammeln. Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen. Worauf wir auch vertrauen dürfen: Nach Winter kommt Frühling. Sicher durch den Herbst und Winter. Unser Leben verlagert sich wieder nach drinnen, doch mit etwas Umsicht haben wir auch jetzt gute Chancen, Infektionen zu vermeiden. Von Frank Ochmann. Das Virus ist noch immer dasselbe. Bislang wurde keine Mutation in seinem Erbgut beobachtet, die sein Verhalten verändert hätte. Doch die Situation zu Beginn der kalten Jahreszeit unterscheidet sich deutlich von der im März oder April in der Anfangsphase der Corona-Pandemie. Ein ermutigender Grund dafür. Virologen, Infektions- und Intensivmediziner haben in den vergangenen Monaten enorm viel gelernt und so die Sterblichkeit bei Covid-19-Erkrankungen stark absenken können. Zudem sind schwere Verläufe hierzulande und in vielen Teilen der Welt seltener als im Frühjahr, sodass zumindest im Augenblick noch viele Betten für die Intensivversorgung oder gar eine maschinelle Beatmung von Patienten frei sind. So soll das natürlich auch bleiben, wenn es kalt und nass ist und sich unser Leben wieder mehr drinnen als draußen abspielt. Dafür müssen aber auch die mitziehen, die sich inzwischen besonders häufig infizieren. Die Jungen. Wie hart einen Covid-19 erwischt, hängt, abgesehen von Vorerkrankungen, vor allem vom Alter ab. Stecken sich mehr Junge an, scheint die Krankheit in der öffentlichen Wahrnehmung folglich weniger gefährlich zu werden. Doch das ist ein trügerischer Eindruck. Denn das über die Monate gewachsene medizinische Wissen hat nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten nach einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 verbessert, klar wurde inzwischen auch, wie unberechenbar eine Erkrankung verlaufen kann, wie viele Organe betroffen sind und wie lange es für Genesende dauern kann, Schritt für Schritt in ihr altes Leben zurückzufinden. Es gibt darum weiter genug Gründe, das Coronavirus zu fürchten. Es gibt aber auch etliche Möglichkeiten, sich und andere vor ihm zu schützen. Ob in der wärmeren oder kälteren Jahreszeit, genügend Abstand zu möglicherweise Infizierten ist immer noch die beste Vorbeugung. Denn die Infektionswege sind nicht von der Jahreszeit abhängig. So gut wie immer sind es mehr oder minder große Flüssigkeitströpfchen, in denen SARS-CoV-2 von einem Wirt zum anderen wandert. Zu Beginn der Pandemie wurden nur die schweren Tröpfchen, wie sie beim Husten oder Niesen ausgestoßen werden, für riskant gehalten. So entstand die Regel, möglichst 1,5 Meter Abstand zu halten. Inzwischen wissen wir, dass auch kleinere und länger in der Luft schwebende Tröpfchen das Virus enthalten können. Aerosole, die wie Zigarettenrauch einen Raum ausfüllen und sich über Stunden halten können. Wie gefährlich das tatsächlich ist, lässt sich in fixen Zahlen noch nicht ausdrücken. Es ist auch noch nicht klar, welche Mindestvirusmenge aufgenommen werden muss, damit es tatsächlich zur Infektion kommt. Ganz sicher aber ist es ratsam, sich nicht nur vor direktem Anhusten oder Niesen zu schützen, sondern auch vor den feinen Tröpfchen der Aerosole. Die werden nie ganz vermieden werden können. Durch das L, das inzwischen die griffige AHA-Regel ergänzt, lassen sich mögliche Viruskonzentrationen in der Luft aber erheblich reduzieren. In allen Innenräumen schützt also AHA plus L. Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmaske und Lüften. In Bus und Bahn. An wenigen Orten kommt es zu so zufälligen und trotzdem nicht selten engen Begegnungen wie im öffentlichen Nahverkehr in Bussen und Bahnen. Die Maskenpflicht soll auch während der Fahrt Sicherheit gewährleisten. Reicht das? Die Fahrzeuge werden zwar regelmäßig desinfiziert, doch es kann nicht schaden, das Berühren von Haltestangen oder Sitzgriffen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Vor einem baldigen Händewaschen sollte man sich nicht ins Gesicht fassen. Zwar sind Kontaktinfektionen bei SARS-CoV-2 eher selten, doch auch andere Erreger warten auf Wirte, Rhinoviren etwa, deren Übertragung samt grippalem Infekt gerade wieder vermehrt beobachtet wird. Ticketbuchungen über eine App helfen ebenfalls, Kontakte mit womöglich kontaminierten Oberflächen oder Händen zu vermeiden. Sieht man schon von weitem das Gedränge in Bahn oder Bus, lieber auf die nächste Abfahrt warten. Zu Hause und in der Schule. Mit den Menschen in der Familie oder der Schule verbringen wir insgesamt vermutlich die meiste Zeit. Im Haushalt ist Abstand halten so wenig realistisch wie eine Maskenpflicht, Hygiene aber kein Luxus. In der Schule reichen mobile Luftreiniger mit Filtern nicht genug gegen Aerosole, so das Umweltbundesamt. Allenfalls als ergänzende Maßnahme für sehr große Klassen seien sie denkbar. Und eine Desinfektion durch Ozon- oder UVC-Strahlung wie im gewerblichen Bereich entfällt aus Sicherheitserwägungen. Bleibt also nur die ungemütliche Variante. Kinder, warm anziehen, Decken bereithalten und dann lüften, lüften, lüften. Am Arbeitsplatz. Es kommt natürlich auch weiter sehr darauf an, welchen Job man hat. Homeoffice ist sicher. Wer aber hinaus muss, ins Büro oder vielleicht in eine Fabrik, hat Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber einem geprüften Hygienekonzept folgt, um seine Angestellten bestmöglich zu schützen. Abstand muss auch in einem Großraumbüro möglich sein, eine verlässliche Versorgung mit Frischluft gegen virushaltige Aerosole auch im Schlachthof oder in der Autowerkstatt. Raumlufttechnische Anlagen sollten darum Abluft möglichst nicht zumischen, Umluft, sondern komplett ersetzen. Schon ein Luftaustausch pro Stunde, so das Umweltbundesamt, verringert Aerosole geschätzt um 60%. Und je öfter der Tausch, desto geringer das Risiko. Im Restaurant, in Kneipe oder Bar. Ein typisches Merkmal der Corona-Pandemie ist Superspreading, also die Ansteckung vieler durch wenige an einem einzigen Ort. Das passiert besonders häufig dort, wo sich viele Menschen dicht und in heiterer Stimmung drängen. Oft ist auch Alkohol mit im Spiel. Party und Pandemie passen nicht gut zusammen. Die Mechanismen der Ansteckung sind dabei dieselben wie immer. Aber an der Theke fallen mit jedem Schluck die inneren Barrieren. In Hongkong wurde das kürzlich anhand vieler Infektionsketten studiert. Ergebnis: Weniger als 20% der Infizierten waren Ursache für 80% aller Corona-Infektionen der Stadt. 70% der Infizierten aber steckten überhaupt niemand an. Vor allem die wenigen Sorglosen und Unvernünftigen sind es, die der Pandemie Schub verleihen. In Heim, Praxis, Krankenhaus. Unter Profis zu sein ist nie ein Nachteil. Aber auch hier gilt, erst einmal Abstand halten. Denn im medizinischen Umfeld sind viele von denen zu finden, die besonders gefährdet sind. Alte und Kranke. Dennoch muss niemand auf den Besuch in der Praxis, im Krankenhaus oder auch bei Angehörigen in einem Senioren- oder Pflegeheim verzichten. Alle diese Einrichtungen haben inzwischen erprobte Schutzkonzepte und Materialien. Wichtig ist zudem die banal erscheinende Einsicht, dass es in der Corona-Pandemie auch noch alle anderen Krankheiten gibt, nicht nur Covid-19. Vorsorge, Diagnose und Behandlung müssen darum weitergehen. Im Geschäft oder Einkaufszentrum. Groß war die Verunsicherung zu Beginn der Pandemie. Ist Einkaufen noch möglich? Auch in großen Läden und Einkaufszentren? Heute wissen wir, ja, das ist möglich und nur mit geringer Gefahr verbunden. Die Maskenpflicht, dazu die Abstandsregeln an den Kassen und Umkleiden minimieren das Risiko einer direkten Ansteckung. Und da die Virenaufnahme über Oberflächen, auch von Produkten oder Lebensmitteln, im Vergleich zu anderen Infektionswegen höchstens eine geringe Rolle spielt, steht dem Einkaufen auch in der Pandemie nichts entgegen. Und macht das auch noch Spaß, ist der gelegentliche Kaufrausch sogar gut fürs Immunsystem. Auf Reisen. Zug, Flugzeug, Schiff. Selbst mit vielen Risikogebieten sind wir nicht allesamt in kollektiver Quarantäne. Reisen ist also weiter möglich. Allerdings gelten unterwegs dieselben Regeln wie zu Hause. Aha plus L. Die gestresste Reisebranche unternimmt alles, um das sanfte Anlaufen der Touristik nicht durch leichtsinnig zugelassene Ausbrüche zu gefährden. Ischgl und Mallorca lassen grüßen. Und in den Verkehrsmitteln gibt es erprobte Sicherheitsmaßnahmen. Das Auswärtige Amt rät auch nicht mehr generell von Kreuzfahrten ab, wenngleich Warnungen gelten und je nach Lage wechseln können. Falls Schiffe fahren, besteht meist eine Testpflicht für Crew wie Passagiere. Dazu kommen Kapazitätsbeschränkungen, 50% etwa in norwegischen Gewässern. Für die Sicherheit in Zügen und Flugzeugen soll auch dort eine generelle Maskenpflicht sorgen, zumal Abstände von mehr als einem Meter oft nicht eingehalten werden können. Dennoch ist etwa das Risiko im Flugzeug aufgrund gefilterter Luft gering. Eine Regel allerdings gilt in der Luft, zu Wasser und auf dem Land und nicht nur auf Reisen. Wer bei sich Krankheitssymptome beobachtet, gehört nach Hause und unter ärztliche Kontrolle. Bei Sport und Unterhaltung. Jede Ertüchtigung zwischen vier Wänden verdient schon deshalb besonderes Augenmerk, weil die Tröpfchen bei Anstrengung und entsprechend hoher Atemfrequenz nur so fliegen. Abstand und Belüftung sind darum auch in diesem Umfeld entscheidend. Die Innenraumexperten des Umweltbundesamtes empfehlen etwa für Fitnessstudios mindestens 5-mal pro Stunde einen kompletten Luftaustausch. Zugluft sollte aber vermieden werden, damit nicht virushaltige Aerosole von einem Trainingsplatz zum anderen wechseln. Auch in Kinos, Theatern und Konzertsälen hilft moderne Lüftungstechnik gegen die Gefahr einer Ansteckung, sobald alle Gäste mit Masken an ihre hinreichend weit voneinander entfernten Plätze gegangen sind. Sport und Kultur müssen auch unter Corona-Bedingungen nicht ausfallen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8 L XXX.